Danke an alle UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Den neuen Namen hole ich dann nach, wenn ich von meiner kleinen Italienreise zurück bin. Darum an dieser Stelle ein riesengroßes Danke an alle bestehenden Förderer und Förderinnen. Alex, Jan, Sebastian, Christian, Ines, Karl, Susi, Astrid, Lukas, Willibald, Ernst, David, Kerstin, Daniel, Susanne, Chiara, Sophie, Roland und noch eine Susanne. Manche sind neu dabei, viele schon seit 2019 oder 2020. Das ist so großzügig von euch und wirklich eine große Hilfe. Danke für eure Treue. Und wer auch ein Teil davon werden möchte, der geht auf erklärmir.at/support. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um Sucht und um Suchterkrankungen und die erklärt uns Gabriele Fischer. Hallo.
Ich freue mich, dass ich da bin.
Hallo, liebe Gabriele. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, also ich bin eine Professorin an der Medizinischen Universität Wien und mein Aufgabenbereich umfasst die Lehre, umfasst die Lehre von Studierenden, umfasst die klinische Betreuung und umfasst die Forschung. Und mein Schwergewicht ist eben unter anderem die Beforschung und die Behandlung von Suchterkrankungen.
Aha. Und klinische Betreuung heißt dann im Krankenhaus?
Klinische Betreuung heißt bei uns im Krankenhaus, im allgemeinen Krankenhaus an der Universitätsklinik für Psychiatrie.
In Wien?
In Wien, ja.
Gabriele, wenn ich jetzt vom Aufzug stehe bei mir zu Hause und ich diesen Drang verspüre, ich muss jetzt unbedingt mein Handy herausnehmen und meine E-Mails checken, die ich eh in 10 Minuten sowieso checke am Laptop, und das aber immer wieder so kommt, so dieses, ach, ich muss das jetzt, ist das dann, geht das schon Richtung Sucht?
Nein, also ich glaube, man muss da die Kirche im Dorf lassen. Das ist eher, würde ich glauben, so ein Habit, so eine Angewohnheit, so eine Marotte, die wir haben, dass wir einfach uns der mobilen Geräte bedienen, und Handy hat nahezu jeder, jede, und man hat sich das halt angewöhnt, ja. Also ich würde denken, ein Problem ist es dann, wenn ich dem Bedürfnis nicht nachkommen kann und dann in eine extrem üble Laune verfalle oder besonders grantig bin, dann könnte man sagen, nein, Moment, was ist denn los mit mir, warum halte ich das nicht aus? Es gibt allerdings jetzt einen neuen Begriff, der heißt Nomophobie. Das ist Nomophobie. Das kennzeichnet eben das Kriterium, wenn Personen nicht mehr ohne Mobiltelefon auskommen können. Das heißt, dass sie in panikartige Zustände verfallen. Muss man auch wieder ein bisschen einen Unterschied machen. Verlege ich das Mobiltelefon, habe ich es auf lautlos gedreht und kann es nicht finden. Oder aber das subjektive Gefühl, es wird mir mein Handy entrissen oder weggenommen und ich kann jetzt dem Bedürfnis nachkommen. Also das ist dann ein Krankheitsmuster.
Und kann man das so, die üble Laune oder der Grant, der entsteht, wenn man dann etwas nicht bekommt, ist das generell so ein Anzeichen, jetzt auch bei Nikotin oder bei Alkohol oder was auch immer, wo dann die Sucht beginnt?
Wenn man dem Bedürfnis, dem Reiz nicht nachkommen kann und dann extrem in eine miese Laune verfällt oder in einen gereizten Zustand, das ist schon ein Alarmzeichen, ja. Man muss aber auch von der Grundstimmung immer ausgehen. Es gibt so Leute, gibt wenige Leute, die sind ein bisschen stoisch, es sind andere, die etwas temperamentvoller sind, andere sind cholerisch und manche sind auch gereizt. Also man muss das alles in den normalen Lebenskontext einbetten. Wenn aber zum Beispiel, ja, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, was bei Kindern immer wieder ein Thema ist, der zu häufige Konsum von sozialen Medien und hier zum Beispiel dem Spiegel nachzugehen. Und wenn das in einer gewissen Zeit reglementiert ist, was durchaus vernünftig ist, also es ist nicht alles schlecht. Gott sei Dank gibt es inzwischen die ganzen Medien, weil man ja auch weiß, dass das positive Auswirkungen hat auf die Vernetzung der einzelnen Neurone im Gehirn. Aber wie alles ist es ein Maß der Intensität und der Frequenz. Und wenn es dann unterbrochen wird und ein massiver, also Aggressionsdurchbruch kennen wir oder gereizte Zustände, dann muss man sagen, na hoppla, da scheint etwas außer Kontrolle zu geraten.
Aha. Und wie ist das beim Alkohol? Wir leben ja in einem Land, wo der Alkohol einen hohen gesellschaftlichen Wert inne hat. Wo beginnt es da problematisch zu werden? Bei mir war das jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren immer wieder so, wenn ich sehr grantig war oder gestresst, dann habe ich mir mal Bier aufgemacht und dann entspannt mich das. Ist das schon problematisch oder wo ist da dann die Grenze?
Also ich komme aus einer Generation, sage ich jetzt, Dallas, Denver Clan. Das waren diese Serien damals, wo man gemerkt hat, es ist ein Standard, wenn man nach Hause kommt, dann trinkt man einmal irgendeinen Cognac oder einen Gin Tonic oder irgendein Mixgetränk. Ich glaube, da muss man sehr unterscheiden. Ja, man kann es konsumieren als Zeichen, ja, der Arbeitstag ist abgeschlossen, man entspannt sich und man nimmt ein Getränk. Würde ich jetzt nicht als dramatisch sehen. Mhm. Die Dramatik ist dann, wenn ich es schon tagsüber einsetze, wenn ich in extrem stressigen Situationen bin, in gereizten Situationen, um einfach mich entspannen zu können. Das sind dann Alarmzeichen. Ich glaube, das ist eine, du hast zuerst angesprochen, Österreich hat eine Tradition, was den Alkoholkonsum anbelangt. Österreich, es sind zwei Säulen, würde ich sagen. Das eine ist, wir sind jetzt wieder ein sehr erfolgreiches Alkoholexportland. Das ist wunderbar, dass wir gutes Bier und guten Wein produzieren, der zum gesellschaftlichen Konsum gedacht ist. Und das andere ist aber der Umgang mit dem Alkoholkonsum in Österreich, der vielfach bagatellisiert wird. Und das ist dann ein Problem, weil wir sind in den ganzen Statistiken jetzt wieder in der OECD-Statistik, sind wir im oberen Drittel. Das ist jetzt nicht etwas, was wahnsinnig überraschend ist, wir sind immer oben. Aber irgendwann einmal sollte ein bisschen Umdenken passieren und sagen, Moment, eigentlich vielleicht versuchen wir eine Lifestyle-Änderung. Man kann zwar ein Bier trinken, um sich zu entspannen, aber wie häufig muss ich das, in welcher Intensität muss ich das? Mhm. Beziehungsweise, ich meine, ich sage das jetzt auch noch ein bisschen pointiert, es muss nicht immer alles mit einem Bieranstich sein. Ja? Also wenn man am Land diese ganzen Traditionen verfolgt, es bleibt ja nicht beim Bieranstich. Die Leute trinken dann und konsumieren. Also da wäre eine gewisse Lebensstilveränderung wahrscheinlich schon ganz gut.
Der Chef einer großen Partei in Oberösterreich hat jetzt gerade am Aschermittwoch vor Publikum 2 halbe Bier geäxt, um zu zeigen, wie man das macht. Das wäre so ein...
Gut, also ich würde mal glauben, das ist mal eine Partei, die man etwas sehr, was man sehr kritisch anmerken muss, ob das unbedingt notwendig ist, denen dann die Stimme zu geben. Weil das ist zwischenzeitlich wohl bekannt, dass das kein Renommee ist und kein Aushängeschild, wenn man irgendwie viel, sage ich jetzt, Ex trinken kann. Ja? Mhm. Im Gegenteil, also das ist eine ziemliche Vergröberung, würde ich sagen.
Und wo siehst du das so den Zusammenhang? Weil viele sagen ja, und das schätze ich ja auch, wenn man in einer gemütlichen Runde zusammensitzt und einen guten Wein trinkt, man wird auch lustiger. Es hat ja auch was Positives, bringt oft auch Leute zusammen, die sich jetzt nicht so gut kennen. Aber führt das dann in Summe auch dazu, wenn man in einem Land mit so einer ausgeprägten Trinkkultur ist, dass dann auch der Weg quasi zur Erkrankung nicht mehr so weit ist, wenn das so gesellschaftlich völlig normal ist, dass man...
Also grundsätzlich muss man mal sagen, Alkohol ist jetzt keine Substanz, die gesund ist. Ja? Also es gibt zwar einige wissenschaftliche Untersuchungen, die schon ausweisen, dass 1 bis 2 Gläser Wein, also es ist auf Wein bezogen, durchaus positiv sich auswirken auf Gefäßarchitektur. Insgesamt muss man aber sagen, die Substanz Alkohol ist natürlich eine, die keine positive Auswirkungen auf das Immunsystem zum Beispiel hat. Mhm. Es ist immer wichtig, die Balance zwischen einer Überregulation und einer Laissez-faire-Haltung zu bewahren. Meines Erachtens in einem gesellschaftlichen Kontext Alkohol zu trinken, finde ich jetzt nicht dramatisch, aber wieder in einer gegebenen Form. Jetzt gibt es natürlich Ausreißer, ja. Ich meine, wir haben alle, es gibt Hochzeiten, es gibt Sponsionen, es gibt irgendwelche Gründe zu feiern. Es geht ja nicht darum, dass man einmalig dann vielleicht zu viel trinkt. Das Problem ist, dass permanente Trinkmuster, wenn das eingesetzt wird, dass man Probleme löst, Stress, dass man sich entspannt, dass man besser lustiger ist, dass man besser schlafen kann. Also wenn ich diese Suchtmittel konsumiere, um mein jeweiliges Stimmungsbild zu verstärken, dann kann ja jeder mitzählen. Also das ist ja nicht so, dass Leute, die wir behandeln, die alkoholkrank sind, nicht selber wissen, dass sie zu viel trinken. Die wissen das ja auch. Das Problem ist dann, und weil du gefragt hast, ob das automatisch jetzt zu einer Abhängigkeit führen kann, nein, es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ein wesentlicher Faktor ist die familiäre Belastung. Das ist nichts anderes bei uns in der Psychiatrie und hier speziell im Suchtbereich. Wenn ich in der Familie schon Erkrankungsmuster habe, in der unmittelbaren Familie, dann ist meine Wahrscheinlichkeit, auch an dieser Erkrankung zu erkranken, einfach höher, als wenn ich jetzt eine Tochter, ein Sohn bin in einer Familie, wo es kein Alkoholproblem gibt.
Sind das die Gene oder ist das angelerntes Verhalten?
Nein, das sind die Gene. Also das wissen wir sehr gut. Und das ist auch keine Überraschung. Wir kennen das und finde ich auch die Rolle des Hausarztes immer sehr wichtig. Der Hausarzt kennt seine Familien. Der weiß, in dieser Familie gibt es viel Diabetes, also Zuckererkrankungen, in der anderen Familie gibt es viel Herzerkrankungen. Und er weiß auch die Familien, wo zu viel Substanzen konsumiert werden. Wobei ich schon auch gleich erwähnen möchte, es kann ja zu einer Suchtverlagerung kommen. Ja, also das ist, wenn zum Beispiel ein Elternteil alkoholkrank ist, dann muss es nicht notwendigerweise sein, dass der Sohn oder die Tochter auch alkoholkrank wird. Die kann in der Folge zu anderen Substanzen greifen. Es wird eine Empfindlichkeit für eine Substanzkonsumstörung vererbt, nicht aber für eine spezielle Substanz.
Aha. Das heißt, Empfindlichkeit heißt dann die Wahrscheinlichkeit, wenn zwei Menschen sich ähnlich verhalten, dann hat der eine einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass bei dem über die Grenze geht zur Erkrankung.
Genau, ich meine, ich vergleiche das ganz gerne. Wir haben Gott sei Dank eine gute Prävention, die ich mir im Bereich der psychiatrischen Erkrankungen auch wünschen würde, speziell in der Suchterkrankungen, was das Brustkrebs-Screening bei Frauen anbelangt, wo man sagt, bitte, wenn in der Familie viel Brustkrebs ist und ihr habt Mädchen, die haben eine erhöhtes Risiko. Dasselbe gibt es bei Herzerkrankungen und das gibt es natürlich auch da. Und im Prinzip müsste man sagen, es ist eine Normvariante, dass in der sogenannten Adoleszenz, also in der Zeit zwischen 13 und 15, 16, wo es um wichtige Entscheidungen geht, was Reifungsprozesse, sexuelle Identität, Beginn der beruflichen Orientierung, Abgrenzung vom Elternhaus. Da kommt es natürlich auch dazu, dass Jugendliche über die Grenzen gehen und dann kiffen sie halt oder trinken zu viel Alkohol. Das wird bald einmal jeder Elternteil wird das wissen, wie ihre Tochter oder ihr Sohn angetrunken nach Hause gekommen ist. Ja. Und da wäre es halt wichtig zu sagen, okay, das passiert halt öfter mal in der Zeit. Da ist es auch wichtig zu informieren, wenn, dann bitte nicht mehrere Substanzen gemeinsam, um dann diese Situation aufzuarbeiten. Und wenn da in dem Bereich familiäre Belastungen vorliegen, dann muss man das auch mit dieser jungen Person diskutieren und sagen, das Argument ist da, mein Freund macht das jedes Wochenende, zu sagen, du pass auf, du hast eine andere Belastbarkeit, versuch es nicht zu machen.
Und muss man das so jung schon aufpassen, weil ich bin am Land aufgewachsen, in Niederösterreich, wie wir 15, 16, 17 waren, meine Freundin und ich, wir haben jedes Wochenende ein- oder zweimal uns total besoffen. Heute finde ich das irre, aber das war das Normalste der Welt, haben alle gemacht eigentlich. Ist es dann wirklich so, wenn man aus einer Familie kommt, wo es eine Vorbelastung gibt, dass man sich dann bei den Jugendlichen auch schon Sorgen machen muss da?
Also das Wichtige ist, es zu thematisieren. Mhm. Also der Punkt ist, zu sagen, pass auf, du hast ein anderes Risiko als deine Freunde. Pass auf, vielleicht hast du Alternativen, du musst das einmal ausprobieren. Es geht viel um Probierverhalten, Abgrenzung, Experimentieren. Aber schau, dass du es mit einer bisschen Zurückhaltung machst.
Mhm. Gibt es sonst noch Faktoren, die es wahrscheinlicher machen bei einer Person, also dass die eine Sucht entwickelt wie eine andere Person?
Naja, da spielen natürlich vor allem psychiatrische Grunderkrankungen eine Rolle. Es gibt so eine simplifizierte Art zu sagen, gesunde Menschen werden nicht suchtkrank. Nicht ganz richtig. Also ich habe schon gesagt, die genetische Belastung kann wahnsinnig penetrierend sein. Und da gebe ich vielleicht noch ein Beispiel. Kinder, die in Familien aufwachsen mit einem suchtpermissiven Milieu, das heißt, wo zu viel getrunken wird bei einem der Elternteile oder bei beiden oder wie auch immer gestaltet, haben ja häufig ein schwieriges Aufwachsen. Sie erleben Aggression, Gewalt und nehmen sich dann oft selber vor, also ich rühre keinen Alkohol an. Das ist so furchtbar gewesen in meinem Leben, ich mache es nicht. Und manche schaffen das tatsächlich und haben das als Richtschnur. Und dann haben sie aber irgendwelche Live-Events, die sie destabilisieren. Und dann merkt man, wie hoch diese genetische Penetranz ist, dass wenn die in kürzester Zeit zu viel trinken, haben sie relativ rasch ein Abhängigkeitsmuster entwickelt. Mhm. Also das muss man schon sagen. Also das eine ist im Fachausdruck diese hereditäre Komponente, das heißt diese Vererbungskomponente. Und das andere ist natürlich, wenn andere psychiatrische Grunderkrankungen vorliegen. Wenn ich eine Angststörung habe, eine Depression. Viele haben ja keine Vorstellungen. Depression ist ein wahnsinnig breiter Begriff. Also, kann einmal, Depression ist keine depressive Verstimmung, die man mal hat. Mhm. Wenn man wirklich eine Depression hat, die Leute haben einen psychischen Schmerz. Es tut ihnen weh. Und wenn man dann zum Beispiel Alkohol konsumiert, dann spüren sie im Moment eine Erleichterung. Und das sind natürlich auch Risikofaktoren. Eine andere Erkrankung, die sehr, sehr häufig mit der Suchterkrankung einhergeht, ist diese sogenannte Aufmerksamkeitsdefizitstörung, wo leider in Österreich das eine lange Zeit sehr esoterisch gesehen wurde. Das ist eine schwere psychiatrische Erkrankung. Man weiß es, dass eine Störung am sogenannten Dopaminrezeptor ist. Die Leute fühlen sich extrem unrund. Sie sind Kinder, Jugendliche meistens schon, die haben so das Gefühl, sie sind permanent gereizt, sind wahnsinnig impulsiv, sind aggressiv, sie sind arm, sie haben ein permanentes Gedankenkreisen. Sie können die Gedanken nicht abstellen, haben häufig wahnsinnige Schlafstörungen. Und wenn sie dann in die Pubertät kommen und zum Beispiel beginnen, Cannabis zu rauchen, dann ist es in Form einer Selbstmedikation. Plötzlich fühlen sie sich wohler. Und interessanterweise, und darum finde ich es immer sehr wichtig, dass in dem Bereich der Suchtprävention unterschiedliche Berufsgruppen sind. Der ganz wichtige sind die Pädagogen, Pädagoginnen, ja, dem Lehrkörper, sage ich jetzt. Die merken das am häufigsten, so ein ADHS. Und die merken dann auch, wenn am Montag ist, kommt häufig der Response und sagen, na, am Montag war er total ruhig in der Klasse und hat sich konzentrieren können. Das ist noch diese Nachwirkung von einem Cannabiskonsum am Wochenende. Und dann nehmen die das vermehrt und auch intensiv, weil eben alle Suchtmittel bei uns in diesem Belohnungssystem im Gehirn, was ja verantwortlich ist letztendlich, dass wir Freude empfinden, dass wir Sättigkeitsgefühl empfinden, durch diese Dopaminausschüttung geht es ihnen dann besser. Das heißt, in Form einer Selbstmedikation. Und da muss man natürlich, das wäre ein großer Fehler, wenn dann die Personen in Einrichtungen kommen, die ganz reduziert auf das Suchtmittel behandeln. Ich muss das gesamte Individuum, die gesamte Person anschauen. Und wenn hier eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung oder eine Depression ist, muss ich die behandeln. Und dann, und das frühzeitig, das wäre frühzeitig, weil dann erspare ich mir eine in der Folge sich ausbildende Suchterkrankung.
Jetzt gibt es so Vorerkrankungen oder Nebenerkrankungen wie psychische Probleme, aber oft ist so mein Eindruck auch so, auch wenn man im gesunden Bereich ist, was jetzt so emotionale Kompetenzen betrifft, mit Gefühlen, mit Konflikten umgehen zu können oder Herausforderungen im Leben, dass da auch so quasi statt, dass ich das Problem löse jetzt in meiner Beziehung, gehe ich lieber mit Freunden trinken und dann fühle ich mich leichter. Ist das auch so etwas, was wahrscheinlicher macht, wenn man quasi weniger das Rüstzeug hat, um mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen?
Naja, das, was du jetzt ansprichst, sind also die hinlänglichen Lebensskills, die man hat, nicht? Also wir haben einmal, das ist vor langer, langer Zeit haben wir mal ein Projekt gemacht, das heißt Spielzeugfreier Kindergarten. Das ist nämlich dort, wo die Suchtprävention beginnt. Und da hat man, das war ein anstrengendes Projekt für die Kindergärtnerinnen. Die haben nämlich das Spielzeug wegräumen müssen. Und die Kinder, 4, 5 Jahre, haben sich nur also mit Natursachen befasst. Und da hat man gemerkt, welche Kinder sind eigentlich auffällig, wenn sie sich nicht an hinlänglichen Werkzeugen anhalten können. Mhm. Und interessanterweise ist da aufgefallen, dass die kleinen Kinder, die da auffällig sind, sind eigentlich die, die aus sogenannten konservativen Familienmuster kommen, mit Vater, Mutter, Mutter zu Hause, Vater, Kind, die wenigsten sozialen Kompetenzen haben. Und das heißt auch, wenn man das weiterspielt, also was du ansprichst, ja, die soziale Kompetenz ist ja auch Nein sagen, ja, zu etwas. Es muss ja nicht immer ungehorsam sein, sondern ganz selbstbestimmt Nein zu sagen. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass die höchste soziale Kompetenz hatten Mädchen von alleinerziehenden Müttern. Also da sieht man, wie wichtig eigentlich jetzt in diesem suchtpräventiven Bereich es auch ist, die sozialen Faktoren, die Rahmenbedingungen. Weil das ist ja im Prinzip ein gutes Projekt. Wenn die Empfindlichen, über die man sich Sorgen machen muss, die Burschen von sogenannten konservativen Familienmodellen sind, weil sie in der Interaktion auffallen, weil sie weniger sozial kompetent sind. Man könnte auch sagen, weil ihnen viel zu viel abgenommen wird. Dann muss man sich speziell zuwenden und hier die soziale Kompetenz eben fördern und auch mit den Eltern, dass ein Nein sagen nicht ungehorsam ist, sondern ein Nein sagen kann auch selbstbestimmt sein. Und das selbstbestimmte Nein kann dann auch ein Nein zu Drogen sein, zum Beispiel.
Aber jetzt ist ja nicht jede Vater-Mutter-Beziehung eine konservative, kann ja auch sehr progressive Erziehung sein. Geht es dann wirklich darum, dass es geht um Mutter-Vater, die ihr Kind konservativ erziehen?
Nein, ich habe gesagt, ein konservatives Familienmodell in dem Sinn. Also es wurden die Familienmodelle halt gegenübergestellt, Vater, Mutter, Kind mit einer nicht berufstätigen Mutter versus, also wir haben auch in dem Bereich haben wir auch die kulturellen Kontexte angeschaut. Ja? Also wir haben Privatkindergärten verglichen mit Kindergärten, das war in Wien, wo ein hoher Migrantenanteil ist. Also das jetzt für mich als Antwort, weil du sagst, die sozialen Kompetenzen, kann das was ausmachen oder die Empfindlichkeit oder die Selbstsicherheit. Das ist jetzt nicht nur, dass wir haben dieses Ergebnis nicht erfunden, sondern wir haben es letztendlich bestätigt. Ja, das ist ein Gesamtmodell, das eben heißt spielzeugfreier Kindergarten, das eigentlich regelmäßig wiederholt gehörte und die Auswirkungen dann letztendlich zur frühen Identifikation führen, wo muss ich gewisse Merkmale stärken, um letztendlich eine starke Persönlichkeit zu erziehen, eine starke Persönlichkeit, die auch Nein sagen kann zu Drogen. Wenngleich, das muss man auch dazu sagen, in einem Experimentierverhalten probieren viele einmal Drogen. Das heißt überhaupt nicht, dass die irgendwann eine Abhängigkeit entwickeln. Es kann nur auch bereits ein Missbrauch. Und das hört sich immer mit einer hohen Sorge an für die Eltern, wenn Kinder dann Ecstasy oder, ich sage jetzt Jugendliche oder Cannabis ist inzwischen einigermaßen etabliert, würde ich sagen. Das ist nicht mehr so angstbesetzt bei den Eltern. Aber so diese neuen Designer-Drogen nehmen oder Heroin auch. Die Häufigkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Missbrauch was passiert, ist am höchsten bei Alkohol. Die meisten haben Probleme, weil sie in einem, wie du zuerst gesagt hast, weil sie einfach episodisch zu viel trinken und da passieren Unfälle. Und wenn irgendein ein Jugendlicher einmal Heroin nimmt, man ist keinsterweise empfehlenswert, aber das ist nicht so, dass man glaubt, ja, und dann werden die gleich abhängig. Ist es nicht. Ich habe gewisse Faktoren, die das Risiko erhöhen.
Also vor diesen Designer-Drogen oder härteren Drogen hat man dann, meinst du, zu viel Angst tendenziell als Eltern und vom Alkohol hat man eigentlich zu wenig Angst, wie es angebracht wäre?
Naja, also ich würde mal so sagen, du hast es jetzt angesprochen, die härteren Drogen, ja. Das hat man früher mal gesagt, es gibt die sogenannten weichen Drogen, da hat man vor allem Cannabis darunter verstanden, versus die härteren Drogen, da hat man Kokain und Heroin verstanden. Ich kann jede Droge weich und hart konsumieren. Und nachdem wir ja einen sehr saloppen Umgang mit Alkohol haben in diesem Land, ist ihnen das Vertrauteste. Und da hat man das Gefühl, das ist am wenigsten gefährlich. Dem ist aber nicht so. Also ich kann es nicht verhindern, dass Jugendliche experimentieren. Es geht alleine um die Information, dass sie wissen, wann sollte ich halt sagen, wenn ich experimentiere, nicht in mehreren Substanzen zeitgleich. Und zu wissen, es passiert Gott sei Dank selten, aber es kann zu dramatischen Zwischenfällen kommen, wenn man zu viel trinkt. Und das ist viel wahrscheinlicher, als dass man beginnt und zu viel Amphetamine nimmt oder zu viel Kokain nimmt.
Noch eine Nachfrage zur sozialen Kompetenz. Meine These wäre da, dass da Männer auch anfälliger sind, weil Männer oft nicht so gut über Gefühle reden können, zum Beispiel, wie es ihnen geht, und da manchmal oder häufig Alkohol als Schmiermittel verwenden. Wie siehst du das?
Naja, die Kommunikationsfähigkeit oder die Form, wie wie man sich ausdrückt und worüber man spricht, ist ein Klassiker in der geschlechtsspezifischen Forschung. Es ändert sich nämlich in den letzten Jahrzehnten etwas zu Ungunsten der Frauen, und zwar im Zuge der Emanzipation. Es war ja vielmehr immer so, dass die Substanzen eher diese männerbezogenen Sachen sind und die Frauen nehmen eher die Beruhigungsmittel. Ne? Das war der Klassiker, Mother's Little Helper. Ja? Du musst ja ein bisschen ruhig stellen. Oder aber, das muss man auch sagen, diese höhere Expressionsfähigkeit, also dieses dramatischere Schildern, führt ja dann auch dazu, dass zum Beispiel Hausärzte häufiger Beruhigungsmittel den Frauen verschreiben als den Männern, weil die Männer damit gar nicht zum Arzt gehen und lieber einen Schnaps trinken oder einen Gin trinken oder was immer, ein starkes Getränk. Das muss man natürlich wissen, ja. Also Frauen gehen häufiger zum Arzt, berichten über mehr Beschwerden, kriegen mehr Medikamente. Interessanterweise leben sie länger, ja. Man könnte jetzt sagen, ja, sage ich jetzt als Expertin, es ist gleichermaßen gefährlich, zu viel Beruhigungsmittel zu nehmen. Warum? Es hat Gott sei Dank, also hat nicht diese dramatischen Folgen, die ein massiver Alkoholkonsum mit sich bringen kann, aber so permanent Beruhigungsmittel zu nehmen, führen zu einem sogenannten organischen Psychosyndrom. Was versteht man darunter? Dass die Personen vergesslicher werden, dass sie schneller einen Abbau des Gehirns haben, dass sie viel früher eine Demenz kriegen. Das heißt, und auch bei niedriger Dosierung. Also das heißt, die dramatischen Konsequenzen, die wir beim zu intensiven Alkoholkonsum bei Männern sehen wir, wobei die Mädchen auch zunehmen, muss man sagen. Also das beschleunigt sich. Aber durch das erhöhte Verschreibungsmuster von Tabletten, Beruhigungsmittel an Frauen haben die genauso Nachteile. Ja, es ist nur schleichender. Und was ich aber sagen wollte, ist, dass schon durch die emanzipatorische Integration der Frau am Arbeitsmarkt, dieses, man geht nach der Arbeit was trinken, das hat sich natürlich schon auch zeigt sich in Zahlen. Dazwischen ist war immer so, dass man sagt, eine 3:1, ja. Diese Suchtmittel Männer, Frauen, dreimal so viel Männer als Frauen. Mhm. Das ändert sich, ja. Nikotin ist ein Klassiker. Wir haben mehr junge Frauen, die rauchen als Männer. Im Alkohol holen sie auch schon auf. Das Interessante ist, es gibt eine Substanz, wo immer schon eher die Frauen häufiger konsumiert haben als die Männer. Das sind diese sogenannten Amphetamine. Das sind so stimulierende Substanzen, die eine Nebenwirkung haben, dass sie sich negativ auf das Hungerverhalten, also auf den Appetit auswirken, eine appetitkontrollierende Wirkung haben. Und da sind mehr Frauen betroffen. Aber das muss man, wenn man sich nicht illegal besorgt, muss man auch verschrieben bekommen. Ne?
Mhm. Ist eine Tablette, ja.
Das sind Tabletten oder ja. Ich meine, es gibt viel im Internet zwischenzeitlich, das können auch pulverisierte Formen sein.
Gibt es noch verbreitete Süchte, die wir jetzt nicht angesprochen haben? Wir haben Nikotin, Alkohol, Cannabis, Heroin, Kokain, wir haben über Computerspiele geredet, Pornosucht wird mir noch einfallen? Oder?
Naja, die Pornografie, das ist so, also das eine würde ich eher, also wie Pornografie-Sucht, das ist, sagen wir, ich fange mal mit der Sexsucht an, ja, also das muss man sich überlegen, wie sehr das in dem Bereich der Suchterkrankungen beheimatet ist. Den intensiven Pornografiekonsum sieht man häufig im Zusammenhang mit einer Kokainsucht. Also diese Kombination sieht man schon, wo eben das die Unbotmäßigkeit, das nicht kontrollierbare, das sinnlose Herunterladen, das gar nicht aktiv Konsumierende, sondern einfach das Herunterladen da ist. Was wir aber nicht gehabt haben ist, und was aber viel zentraler ist, ist die Esssucht. Weil der Body Mass Index, das ist so, wie wir das bestimmen, die Relation von Körpergröße und Körpergewicht, hat sich verdoppelt in den letzten Jahren. Sind mehr Männer übergewichtig und adipös, schwer übergewichtig als Frauen. Und das ist nicht nur so individuell für die Betroffenen schwierig. Ich rede jetzt von einer psychischen Komponente. Wir haben ein massives Konfrontation mit dem Fatshaming, sprich nicht dem Schönheitsideal. Und wir haben natürlich viele, viele Begleiterkrankungen bei diesen Leuten, weil da ist es genauso wie beim Alkohol. Morgen beginne ich mit der Diät und dann kommt der tägliche Rückfall. Und dann hält es ein bisschen und dann kommt wieder der Rückfall. Und da schaut eigentlich die Politik zu. Es wird ein bisschen in einem Tunneldenken, schaut man auf die Zunahme des Diabetes. Aber man schaut sich nicht das Gesamtproblem an, weil die Esssucht, was im Gehirn sich abspielt, Es ist, wenn man sich diese bildgebenden Verfahren anschaut mit den Ergebnissen, da kann man nicht unterscheiden, wenn man dieses Belohnungssystem anschaut im Gehirn, kann man nicht unterscheiden, ist das ein Heroinabhängiger oder ein Esssüchtiger.
Mhm.
Und genauso ist es klinisch. Wurscht, jeder Arzt soll reden mit einer übergewichtigen Person. Es ist das klinische Verhalten, ist die Unbotmäßigkeit, die Nichtkontrollierbarkeit, der Rückfall, die Gereiztheit, wenn man nicht die Substanzen hat. Also was wir da Tragödien erleben, zum Teil mit übergewichtigen Jugendlichen. Der Kühlschrank wird zugesperrt von den Eltern. Es kommt zu massiven Ausbrüchen. Also es ist klinisch genau das Gleiche. Und es ist halt nicht mit diesen dramatischen Zellschäden vom Alkoholkonsum behaftet, sondern die Leute kriegen einen Hochdruck, die werden zuckerkrank, die beginnen mehrfach zu rauchen, die kriegen Stimmungsstörungen und haben dann, sie haben natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, Zwischenfälle zu haben, Komplikationen zu haben, haben längere Dauer, bis die Operationen verheilen. Es ist eine ganze Industrie. Schau doch, wenn du auf dem Flughafen bist, wie viele Rollstühle da stehen für Übergewichtige, damit sie von A nach B geführt werden. Also volkswirtschaftlich ist das unser größtes Problem. Mhm. Die Esssucht ist volkswirtschaftlich das größte Problem.
Und wann fängt die an? Weil wenn ich jetzt zurückdenke, ich hatte lang, also 3 Jahre lang eine schwere depressive Phase und da war bei mir Essen so eines der, quasi der letzten Freuden. Das kann man, kann man völlig seelisch tot sein, aber irgendwie die Chips schmeckt man irgendwie noch, Salz und das Fett. Das waren oft dann so, wenn es mal wieder schlecht gegangen ist, dann habe ich wieder zur Packung Chips gegriffen, manchmal auch 2. Mir ist mir nicht besser gegangen danach, sondern immer auch noch schlecht gewesen. Aber wo fängt dann, weil es sind ja auch viele Leute übergewichtig, die wahrscheinlich nicht esssüchtig sind, wo ist das oder wo fängt das an?
Also das, was die meisten merken, ist, dass sie plötzlich nicht mehr in die Kleidung passen. Aber die wenigsten haben eine Esssucht, weil sie Cortison bekommen. Natürlich kann ich auch massive Gewichtszunahmen haben aus anderen Gründen. Ich kann eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Wenn ich eine Cortisontherapie habe, habe ich das. Ja, also nur das ist die Minderheit. Die meisten kompensieren einfach ihre nicht ausgeglichene Stimmung. Du hast das ja auch gut gesagt. Ja, also du hast noch das Beispiel genannt mit den Chips. Ja, ich sage dazu, das, was es ausmacht, sind die Kohlenhydrate. Ja, weil in den Chips oder in der Schokolade, da haben wir auch wieder den Klassiker der Geschlechtsspezifität. Die Männer greifen eher zu Chips, die Frauen eher zu Schokolade. Aber alles, was kohlenhydratreich ist und das kohlenhydratreiche Nahrung führt viel rascher zu einer Dopaminausschüttung und dann fühlen sie sich ja wohl. Wenn du mit den Leuten sprichst, die haben einen hohen Leidensdruck und sie nehmen sich immer wieder vor, na, ich esse nur 2 Stück Schokolade und zack ist die ganze Tafel weg. Und morgen, der tägliche Rückfall, morgen mache ich es nicht mehr. Dann hält man es eine kurze Zeit durch und dann kommt es aber so zu einer Fehlregulation und der sogenannten Neurotransmitter, dass sie dann wieder massiv rückfällig werden und das wird mit massiven Schuldgefühlen wird das assoziiert und Stimmungsstörungen. Das heißt, die müssen aus diesem Teufelskreislauf herauf. Was man von der Gesellschaft verlangen kann, ist, dass ein Lifestyle-Konzept entwickelt wird. Ja, dass man nicht, wenn man essen geht, ein Brot kriegt, sondern dass, wenn man essen geht, einen Salat kriegt. Ja, also, oder zum Beispiel in Schulbuffets. Das ist ein Renner seit 25 Jahren, bitte in den Schulbuffets nicht diese wahnsinnigen kohlenhydratreichen Nahrungsmittel geben, sondern andere, die gesünder sind. Also, man muss sich irgendwann einmal zu einer Lifestyle-Medizin committen und nicht so, wie es halt in Österreich ist, eine Reparaturmedizin. Wenn ich dann, der Klassik ist ja jetzt, wenn ich dann einmal einen Diabetes habe, dann kriege ich diese sogenannte, unter Anführungszeichen, Fettwegspritze. Aber da brauche ich jetzt erst den Diabetes. Ich sollte eigentlich viel mehr in die Präventionsmedizin investieren.
Mhm. Aber wo beginnt dann die Sucht? Weil dass jetzt die Menschen im Durchschnitt also Übergewicht haben und dass das stark zunimmt, das ist ja, also und quasi große Mehrheit isst mal etwas, weil der Tag scheiße war und dann ist ja Eis und dann geht's mir besser. Aber wo ist dann so der Punkt oder wie viel davon ist dann Sucht?
Ja, das meiste ist im suchtbezogenen Bereich. Weil sie einfach,
was heißt dann suchtbezogen?
Heißt das, wenn sie längere Zeit keine Nahrung haben, dann kommt es zu einem Rückfall, dann konsumieren sie, dann kommt es zu einem Toleranzbruch, sie müssen mehr konsumieren, dann kommt es zu einer Frequenzintensivierung, sie müssen mehr essen. Was glauben Sie, was die Leute ausgeben fürs Essen? Ist ja unglaublich, ja?
Mhm.
Also das ist, ich kenne nicht die Leute, die gleichmäßig einfach den ganzen Tag zu viel essen. Das ist meist episodisch, dass sie einfach viel zu viel sich zuführen.
Mhm.
Und das ist dann zu wenig. Das ist wie beim Alkoholkranken. Die wissen ja selber, dass sie aufhören sollen zu trinken. Da hilft es überhaupt nichts, mit erhobenen Zeigefinger zu sagen, trinkt nicht so viel. Ja? Man muss Alternativen entwickeln und man muss auch, also für mich ist das bei der Esssucht so und beim Übergewicht, wenn Leute depressiv sind dabei, was viele sind, es ist unsinnig, denen eine Diätberatung zukommen zu lassen. Es bringt ja nichts. Sie können sie nicht umsetzen und sie brauchen ja die Kohlenhydrate, um sich ein bisschen besser zu fühlen.
Mhm.
Das muss in ein Gesamtkonzept eingebunden sein.
Aber wenn man, also interessiert mich, jetzt machen wir keine Behandlung für mich draus, aber wenn man das immer wieder macht, wenn es einem nicht gut geht, dann isst man viel. Wenn das schon suchtbezogenes Verhalten ist, was sollte der Rückschluss daraus sein? Was sollte man dann?
Ja, du kannst,
ist das
ja
was, wo ich dann so zum Arzt gehe deswegen?
Nein, du kannst dich ja selbst einmal kontrollieren, ja?
Mhm.
Also, wenn du irgendwie jetzt einmal sehr frustriert bist, du hast eine negative Prüfung oder Zores mit
schlechtes Interview.
Schlechtes Interview, dann ist halt einmal viel. Die Frage ist, musst du das jeden Tag machen, ja? Also, solange du es steuern kannst, dasselbe ist beim Alkohol. Wenn ich jeden Samstag 4 Gläser Wein trinke und solange ich das so steuern kann, wird natürlich jeder im Gesundheitsbereich sagen, na gut, 4 Gläser Alkohol ist aber schon zu viel. Wenn das aber in einer Konstanz ist und dazwischen 5 Tage sind, wo man nichts trinkt, ja, dann muss man sagen, okay, das ist unter Kontrolle. Und das ist aber schon so. Es gibt ja auch Leute, die ihre Heroinabhängigkeit kontrollieren können. Ist ja nicht so, dass man, wie wir früher, wenn wir geredet haben, der Drogen, das kann ich genauso. Es ist immer eine Frage der Intensität und der Frequenz. Wenn ich die ganzen Kriterien nicht habe, wie ein Toleranzbruch, eine Intensitätssteigerung, Entzugsbeschwerden, wenn ich es nicht kriege, dann habe ich eine Kontrolle. Und wenn du einmal, wenn du negative Erfahrungen hast und dann so viel trinkst, der beste Parameter beim Essen ist, bleibt das Gewicht stabil, ja oder nein?
Mhm. Und Toleranzbruch, was heißt das?
Toleranzbruch heißt, dass ich, um dasselbe Gefühl zu erreichen, muss ich mehr konsumieren.
Mhm. Bei diesen verschiedenen Suchterkrankungen, gibt es da immer ähnliche Therapien dafür? Oder wie unterscheiden sich die?
Naja, es gibt jetzt im medikamentösen Bereich nicht, also unterschiedliche Therapien. Aber im psychotherapeutischen Bereich kann man sagen, die Psychotherapie, die effektiv ist, ist die Verhaltenstherapie. Das kann man ganz klar sagen. Also bei den, man muss schauen, was ist zugrunde liegend? Ist ein ADHS, dann werde ich das anders behandeln als eine Depression. Ich habe andere Möglichkeiten, bei einer Alkoholkonsumstörung zu behandeln, als ich bei einer Heroinstörung behandle. Was wir zum Beispiel gar nicht gehabt haben noch, ist das pathologische Glücksspiel. Das trifft genauso wie bei anderen Suchterkrankungen zu, dass die häufig zugrunde liegende Erkrankungen haben. Und das muss jeder wissen, 99% der Leute spielen aus Freizeitvergnügen. Das mag dir und mir jetzt befremdlich sein, dass man sich vor einen Automaten hinsetzt und sich freut, wenn 5-mal die Orange kommt. Aber für manche Leute ist das halt eine Zerstreuung und die machen es. Gilt das Gleiche, wie solange es zu keinem Kontrollverlust kommt, ja, wo sie das Spielverhalten nicht unterbrechen können, wo sie dann merken, wie viel Geld sie einsetzen, dann beginnt die Alarmglocke zu läuten.
Mhm. Aber also eine Suchterkrankung behandelt man einerseits medikamentös, andererseits mit Psychotherapie.
Also ich würde jetzt sagen, also wir haben jetzt gerade eine große Diskussion in Österreich, über die klinisch-psychologische Behandlung wird zwischenzeitlich jetzt ganz neu auch bezahlt, wie auch die psychotherapeutische Behandlung. Ich glaube, das ist manchmal wahnsinnig schwierig für die Betroffenen und deren Familien zu unterscheiden, was macht der Psychiater, was macht der Psychotherapeut, was macht der klinische Psychologe. Wenn man es ganz einfach reduziert, also die Suchterkrankung ist eine psychiatrische Erkrankung, sie hat eine psychiatrische Diagnose. Also das Wichtige ist die Diagnostik. Einmal dann die Macht der Psychiater oder der Kinderpsychiater, von denen wir viel zu wenig haben. Ja, das ist eine wichtige Säule. Vorgeschaltet, würde ich sagen, sind wahnsinnig wichtig die Allgemeinmediziner, die jetzt die Primary Healthcare Center, die haben auch wie Suchtmediziner dabei und Ernährungsberatung dabei. Dann kann man sagen, okay, schauen wir mal, was für Diagnose, wie ist der Behandlungsplan? Und dann braucht man häufig zur Unterstützung eine klinisch-psychologische oder psychotherapeutische Begleitung, ja. Jetzt kann ich sagen, bei manchen reicht es, wenn es ein Coach ist. Wenn tiefergreifende Probleme sind, ist es wichtig, dass es eine klinisch-psychologische oder psychotherapeutische Behandlung ist. In der Psychotherapie ist es so, dass es eine Verhaltenstherapie ist. Mhm. Das ist das, das weiß man, dass das die Form ist, die am effektivsten ist bei Suchterkrankungen.
Ja. Und die Therapie braucht es immer, weil wenn jetzt eine Person sehr viel trinkt oder sehr viel isst oder sehr viel spielt oder was auch immer, weil es immer auch andere Probleme gibt, die dieses verursachen oder warum?
Nein, das glaube ich nicht. Also das ist schon Aufgabe der Psychiatrie, aber es ist einfach eine Begleitung. Das ist ja allem sonnenklar. Ja, diese anhaltende Änderungsmotivation, die man aufrechterhalten muss. Mhm. Es ist, ein Rückfall ist keine Katastrophe. Das gehört zum Behandlungsverlauf dazu. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Ich muss also in keinster Weise schuldhaft verarbeiten, sondern muss sagen, okay, es gehört ja zum Erkrankungsbild. Mein Ziel muss sein, dass die rückfallsfreien Tage länger werden, die Intensität geringer wird. Also, und darum sage ich, das hängt je nach Person ab, wer tut sich besser mit einem Coach, der sagt, hier ist ein Programm, da machen wir Sport, da haben wir die Struktur, da stehen wir auf. Oder aber klinisch-psychologisch zu schauen, okay, da haben wir schon so Empfindlichkeiten bei Stimmungsstörungen, wo eher dann Rückfälle sind. Also es ist eine begleitende Therapie.
Mhm. Kann man von einer Suchterkrankung ganz genesen oder irgendwie führt man die immer noch ein bisschen mit sich rum und muss aufpassen?
Also grundsätzlich muss man sagen, in der Medizin heilen wir wahnsinnig wenig Erkrankungen. Mhm. Ja? Also wir, Gott sei Dank muss man sagen, die Technologie ist im orthopädischen Bereich, im unfallchirurgischen, im radiologischen Bereich großartig. Ja? Da haben wir dann die Heilungen. Die meisten konservativen Fächer stabilisieren ein Erkrankungsbild. Ja, und das ist ein großer Erfolg. Was ich jetzt bei der Therapie vergessen habe und wo Österreich leider ziemlich hinten nach ist, sind die digitalen Interventionen. Also fast jeder hat ein Handy. In Deutschland kann ich Apps verschreiben. Und das ist gerade auch bei Suchterkrankung wahnsinnig wichtig, weil da brauche ich manchmal also eine akute Möglichkeit, dass mich, ich sage jetzt einfach umgangssprachlich coacht, ja. Und dann hat man bei der App, wie gehe ich jetzt um, wenn ich extrem empfindlich wäre, einen Rückfall zu haben? Welche Alternativen bieten sich mir? Und da muss man meines Erachtens, das braucht einen ziemlichen Schub jetzt, dass wir in der digitalen Medizin, Handy hat eben jeder, das ist dann jederzeit verfügbar und das ist gerade in dem Bereich. Was tue ich? Alternative, dass ich jetzt, bin ich im Stress, habe Ärger mit dem Partner, habe Probleme in der Arbeit, die Entspannung durch die Zigarette. Ja? Wenn ich dann so zu dem Programm greifen kann, das hilft, das ist gerade da in der Suchtmedizin ganz gut.
Interessant. Und stabilisieren heißt dann zum Beispiel, dass auch jemand, der jetzt alkoholkrank war, dass der ab und zu was trinkt, aber solange das dann irgendwie im Rahmen ist oder jemand, der mal spielsüchtig war, der spielt dann auch mal wieder, aber er ist nicht sofort wieder drin, oder?
Ja, du sprichst das eh sehr gut an, ja. Wir könnten es jetzt noch weiter spinnen mit dem Essen, ja. Ich kann nicht sagen, nie wieder essen, ja. Das ist ja genau das Problem, dass das Essen ist lebenserhaltend. Es ist eine Frage, wie modifiziere ich das? Wie erlebe ich mich? Wie gehe ich mit diesem, sage ich jetzt im breiten Kontext, Suchtmitteln um? Und genauso ist es bei Alkohol. Ja, es gibt, wir haben die Möglichkeit, es gibt so diese Ziele, ein kontrolliertes Trinken. Es kann nicht jeder. Aber das ist eben auch, warum man so Begleitmaßnahmen machen muss, nicht? Also wie gehe ich damit um? Achtung, wenn ich nur jetzt was trinken muss, weil ich gerade einen Stress habe, sondern vielleicht gehe ich wo aus, wo alle halt ein bisschen was trinken und ich trinke halt auch einen Spritzer oder so. Mhm. Also das ist, es ist nicht one size fits all. Das ist schon individualisiert, um zu schauen, wie kann ich mit jemandem, also es gibt Leute, die schaffen es dann, dass sie ein kleines Stück Schokolade essen. Bei manchen triggert das Gefühl, dass sie eine ganze Tafel wieder brauchen. Das nennt man eben die begleitenden Maßnahmen in der Stabilisierung.
Gibt es Faktoren, die man verallgemeinern kann, wenn jetzt Patienten, Patientinnen zu dir kommen, dass wenn das vorhanden ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass die Therapie funktioniert und dass man die Erkrankung stabilisiert, irgendwie stabiles Umfeld oder Disziplin?
Naja, natürlich sind stabilisierende Umgebungsfaktoren wichtig. Ja, wahnsinnig wichtig ist Arbeitsprozess. Wir kennen das, die von 1954, die Arbeitslosen von Mariendal. Wir kennen das allzu gut, wo die Marie Jaho da festgestellt hat, da bei den Untersuchungen, dass die Leute vermehrt Leberzirrhose kriegen, die arbeitslos sind. Also eine Tagesstruktur zu haben, ist wahnsinnig wichtig. Und je stabiler Umgebungsbereiche sind, also umso besser. Wenn man sich aber die demografische Entwicklung anschaut, gehen wir immer mehr in ein, zwei Personenhaushalte. Das heißt, es ist auch eine große Veränderung da. Wichtig ist, wenn jemand eine wirkliche Abhängigkeit hat, dass der Person das klar ist. Und dass eine anhaltende Änderungsmotivation besteht und vor allem, dass die Leute nicht mehr so stigmatisiert werden, weil es sucht sich niemand aus, suchtkrank zu werden. Es ist verdammt schwierig, da stabil zu bleiben.
Aha. Eine Frage von einem Hörer habe ich bekommen, dass die Mutter schon quasi ihr ganzes Leben lang suchtkrank, also alkoholkrank, war schon 15 Mal in der Therapie, ist jetzt über 70 und immer wieder rückfällig, immer wieder super mühsam. Gibt es irgendwann einen Punkt, wo man sagt, so jetzt lass mal es bleiben und du bist suchtkrank oder lohnt es sich da immer dran zu bleiben und ja, das wieder zu probieren?
Das hängt, glaube ich, auch von der Person ab. Ja, wenn die Person das Gefühl hat, sie möchte doch wieder was machen, dann muss man und da darf man keine Wartezeiten haben. Ja, das ist gerade eine unglaublich diskriminierende Situation für Suchtkranke, dass sie manchmal Motivation zeigen müssen. Ja, ich kenne Gott sei Dank niemanden, der Metastasen bekommt und dann ein Bett bekommt, wenn er motiviert ist. Ja, also das muss gesellschaftlich einmal abgebaut werden. Auf der anderen Seite muss man auch anerkennen, was die Selbstbestimmtheit anbelangt, dass manche Leute sagen, okay, gut, ich will halt nicht, ich will halt weiter trinken. Dann haben sie aber genauso ein Recht. Ja, das Stigma ist immer dermaßen groß, wo es heißt, naja, und jetzt sollte man wieder ein Bett dafür vergeben. Entschuldigung, wir operieren auch. Es ist nicht so, dass keine Hüftprothesen hergegeben werden, wenn die Personen adipös sind. Also dieser doppelte Bewertungsmaßstab, der da in der Bevölkerung ist und nehme ich die Mediziner gar nicht aus. Damit muss man aufhören.
Eine Abschlussfrage hätte ich noch an dich.
Ja, gerne.
Hast du sonst noch Tipps für Angehörige, die sich Sorgen machen, wenn die Person das vielleicht selber nicht erkennt, führt ja oft zu so vielen anderen Problemen? Wie geht man sinnvoll mit einer Person um, wo man glaubt, die ist an der Grenze oder die ist schon suchtkrank?
Also wichtig ist, eine Empathie zu haben. Ja, ich verstehe, wie wahnsinnig schwierig das für Angehörige ist, weil viele glauben, der muss doch eh nur Nein sagen. Ja, warum nimmt denn er schon wieder Kokain, muss nur Nein sagen. Ja, das ist eine Fehlschaltung im Gehirn, das geht nicht. Die Person muss sich einsperren. Ja, das funktioniert nicht. Ja, dieses Verständnis muss man haben, dass das genauso was ist wie eine andere chronische Erkrankung, dass sich das niemand aussucht. Was aber gleichzeitig wichtig ist, dass die Umgebung nicht in die Co-Abhängigkeit verfällt. Also die Leute sollen in Behandlung gehen, aber es sollte nicht die Familie kontrollieren, wo Bierflaschen, Schnapsflaschen oder Beruhigungsmittel sind. Ja? Dieser Kontrollmechanismus führt dann häufig zu einer Co-Abhängigkeit und das schaukelt sich dann nur weiter auf.
Was heißt dann co-abhängig, dass die Familie so...
Dass der Partner dann schon so abhängig ist und pausenlos nur mehr mit der Kontrolle befasst ist, dass ja nicht, dass die Person pausenlos am Radar, man am Radar hat, dass eh nichts, ich nehme jetzt Alkohol, ja, dass kein Alkohol zur Verfügung steht, dass zu Hause alles weggekramt ist, dass man viel Zeit mit dem Kontrollieren verwendet, ja, bringe wieder die Esssucht. Essen ist überall. Man kann auch zur Tankstelle fahren in der Nacht und sich einen Alkohol, ja, wenn man abhängig ist. Es sind nicht nur die Leute, die sich Heroin mit dem Taxi bringen lassen. Es gibt auch Leute, die lassen sich die Zigarettenpackel bringen, ja. Also, das ist wichtig. Es ist kein Unterschied von welcher Substanz, sondern die Sache ist, dass es in der Repräsentation im Gehirn, wo das Ganze gesteuert wird, dass man da einen Kontrollverlust hat. Ich kann es nicht, ja. Die Person selber wissens, ich kann empathisch sein und ich kann schon konsequent sein. Und zu sagen, du, das machen wir nicht weiter, wenn du nicht in Behandlung gehst, ja. Aber die Behandlung selbst muss dann von professionell ausgebildeten Leuten gemacht werden.
Gabriele, letzte Frage. Wir haben schon über gesellschaftliche Prävention gesprochen. Für meine ZuhörerInnen, was kann man individuell tun, wenn man da vorsichtig sein möchte, Prävention?
Ja, individuell kann man viel machen. Ja, also man kann primär, wenn man das Gefühl hat, ich habe eine Empfindlichkeit, dass ich, wenn ich sehr krantig bin oder sehr traurig bin, dass ich dann zu viel esse, zu viel trinke, ja, zu viel Tabletten nehme, dann sollte man sich an einen Psychiater wenden und man sollte nicht die Angst haben, dass es peinlich ist, sondern man soll dorthin gehen und man soll sich anschauen lassen und soll sich frühzeitig Hilfe suchen.
Liebe Gabriele, danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und Was nehme ich mir mit? Erstens, die meisten Suchterkrankungen kann man nicht heilen, man kann sie nur stabilisieren. Das heißt, man muss ein Leben lang achtsam sein, nicht wieder reinzukippen. Zweitens, Sucht ist eine chronische Erkrankung. Wer süchtig ist nach Essen, Drogen, Alkohol oder Computerspielen, braucht ärztliche Behandlung. Alleine guter Wille reicht nicht. Darum brauchen Suchtkranke auch unser Verständnis. Drittens, wie merkt man, dass man erkrankt ist? Wenn man die Kontrolle über sein Leben verliert, wenn man nicht mehr ohne eine Substanz kann und wenn man immer intensiver reinkippt, dann heißt es ab zur Ärztin. Wenn du mehr über psychische Erkrankungen hören möchtest, dann hör mal in Deep Dive Nummer 9 rein mit dem Psychiater Manfred Lütz. Der ist nebenbei auch noch Comedian, das hilft bei diesen schweren Themen. Und in dieser Folge habe ich mit Manfred auch ein bisschen über meine eigene psychische Erkrankung gesprochen. Ich kann auch sein Buch Neue Irre, wir behandeln die Falschen, sehr empfehlen, habe ich sehr gerne gelesen. Und das Buch ist in der Podcast-Beschreibung auch verlinkt. Erklär mir die Welt hilft euch dabei, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Helft ihr mit, den Podcast zu finanzieren auf erklärmir.at/support. Vielen Dank an alle, die das schon machen und an die, die sich jetzt denken, ja stimmt, eigentlich sollte ich da auch mal mitmachen. Der Link erklärmir.at/support. Am Ende noch ein großes Dank an alle, die bei Erklär mir die Welt mitarbeiten. Fix im Team, Sidonie Sagmeister, Kamera und Videoschnitt Alexander Kohmann von DoMotion, Audioschnitt Dominik Lantedinger von Audiofunnel, Vermarktung Therese Iliasch und Stefan Lassnick von Missing Link. Danke auch an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Diese Woche kommt noch eine Best-of-Folge am Donnerstag und zwar die erste Aufnahme mit Florian Klenk in Erklär mir die Welt. Das ist noch aus 2018, in der er das Strafrecht anhand eines Mords erklärt und die Woche darauf wird es dann wieder politisch und international und es geht um den Konflikt um die Insel Taiwan. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.